Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 27, Steuer-Comeback, Steueränderungsgesetz 2025. Und ich freue mich wieder sehr, Anita Dormeier neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich wie immer auch sehr. Wir haben heute wieder spannende Themen, oder?
Super spannende aktuelle Themen haben wir am Start. Nämlich das Steueränderungsgesetz 2025 soll ja eine Vielzahl von steuerlichen Anpassungen und Reformen umsetzen, die teils aber auch schon im Koalitionsvertrag drin stehen, teils auch aus dem Sofortprogramm, also ein richtiges Steuer-Comeback der Themen und Überschriften, die letztendlich jetzt unsere Bundesregierung umsetzen möchte.
Ja, ganz so neu ist das ja alles gar nicht, was man da lesen kann, beziehungsweise was da verabschiedet werden soll. Das sind ja alles Dinge, wie du schon erwähnt hast, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind. Und das zieht man nun auch irgendwo durch. Manche Dinge greift man auch einfach erst wieder oder nun wieder auf. Das heißt, es ist gar nichts Neues, hatte schon die alte Bundesregierung vor. Und da haben wir eben doch einen kleinen Katalog zusammenbekommen, vor allen Dingen, was die Gemeinnützigkeit angeht. Da gibt es eben dann wieder das Aufleben der Ideen der alten Bundesregierung. Ja, aber bei der neuen Bundesregierung gibt es halt auch ein paar nette neue Themen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja so, statt heute, wo wir es noch aufzeichnen, warten wir noch drauf, dass das Bundeskabinett eben diesen Gesetzentwurf auch beschließt, wovon wir aber ausgehen, dass das als sicher gilt.
Ich glaube auch, ja. Ich habe da eigentlich kaum Zweifel, weil das sind ja eben Dinge, die man schon versprochen hat und man will das durchziehen. Und auch von der Verteilung her, von der Abstimmung her, glaube ich dran, dass man das eben 1:1 so durchziehen wird.
Das wage ich auch zu behaupten. Und spannend ist auch, dass viele Änderungen eben nicht sofort, also in 2025 greifen, sondern tatsächlich eben dann erst ab 2026. Aber vielleicht fangen wir doch einfach an, die Überschriften durchzuarbeiten und die vielen kleinen Comebacks und Renaissancen, die wir heute erleben dürfen. Anita, was ist so das Erste, was dir ins Auge sticht, wenn du auf das Steueränderungsgesetz 2025 schaust?
Ja, wenn wir in den Bereich der Einkommensteuer gehen, dann muss man natürlich über die Entfernungspauschale sprechen. Die Entfernungspauschale ist halt mal für alle ein Thema, ob das der Unternehmer ist oder der Arbeitnehmer. Jeder hat irgendwo damit zu tun. Die Lohnabrechnung, jeder freut sich, wenn er denn da ein paar Euro mehr vielleicht gestaltet kann. Und da hat man eben doch ein klein wenig angepasst. Ab dem ersten Cent gibt es ab 2026 eben dann 38 Cent pro Kilometer Entfernung.
Das klingt doch schon mal eigentlich ganz cool. Das heißt, da müssen wir gar nicht mehr hin und her rechnen mit den 20 Kilometern und Ähnliches. Ja, wir kommen da jetzt auch ein bisschen schneller in die Bearbeitung der Einkommensteuer.
Ja, das war ja auch irgendwo lästig. Immer dieses zweigeteilte Rechnen, wie wir das heute noch haben. Die ersten 20 Kilometer mit 30 Cent und dann eben ab dem 21. Kilometer mit 38. Das war schon irgendwie, ich sag mal, müßig. Und so freue ich mich wirklich ganz besonders, dass das tatsächlich auch ein klein wenig einfacher wird. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass gleichzeitig eine Entfristung stattgefunden hat. Das heißt, die befristete Erhöhung der Entfernungspauschale steht mit diesem Änderungsgesetz auch nicht mehr letztendlich auf dem Spiel.
Ich glaube auch, dass besonders in den ländlichen Regionen man damit auch nochmal ein Zeichen setzen möchte, die halt eben viel fahren müssen, vielleicht auch für kürzere Distanzen, dass man sagt, hier kriegt ihr auch eine kleine steuerliche Entlastung, eben zum Vergleich beispielsweise zum Deutschland-Ticket, ja, das dann eher so in der Metropolregion eine Rolle spielt. Vielleicht wollte man damit den Bürgerinnen und Bürgern auch ein kleines Zeichen setzen.
Ja, in unserer Gegend ist das Deutschland-Ticket sinnlos. Also da würdest du wahrscheinlich in einer Woche mal zur Arbeitsstätte kommen. Also da ist es schon wichtig, dass man echt mit dem Auto noch fahren muss unter Umständen. Sogar mit dem Bus kannst du da gar nicht irgendwo rumkommen.
Vielleicht auch noch mal eine Kleinigkeit zum Thema Mobilität. Wie schaut es denn mit der Mobilitätsprämie aus?
Ja, die hätte ja auch eigentlich wegfallen sollen. Die war ja auch nur befristet. Das ist ja für die Menschen, die irgendwo dann keine steuerliche Auswirkung vorfinden. Also wenn das zu versteuernde Einkommen einfach nicht entsprechend hoch ist, dann würde die Entfernungspauschale sich eben letztendlich nicht als nützlich zeigen. Und in diesen Fällen kann man eben dann eine Cash-Erstattung beim Finanzamt beantragen, die sogenannte Mobilitätsprämie. Und die wird nun eben auch laufend für die Zukunft einfach beibehalten. Da gibt es dann auch keine Befürchtungen mehr. Das heißt, auch das steht nun wirklich als feste Komponente im Raum.
Auch ein Comeback, das wir jedes Jahr erleben, ist natürlich der Grundfreibetrag, der ja, glaube ich, auch immer jährlich mit erhöht wird. Da steht auch mit drin, dass jetzt auf 12.069 Euro und zwar ab 2025 erhöht werden soll.
Ja, das mit dem Grundfreibetrag, das hat ja einen ganz anderen Hintergrund noch an der Stelle. Es ist ja so, dass der ja im Vergleich mit anderen existenzfreistellenden Beträgen nicht passt, also auf Deutsch übersetzt mit dem Bürgergeld. Und das soll ja auch demnächst der Bundesfinanzhof entscheiden. Das heißt, da muss wohl der Gesetzgeber auch ran und muss mehr oder weniger diese Beträge anheben. Das passt einfach nicht ins System.
Angehoben wird etwas anderes übrigens nicht, wenn ich mit dir über Umsatzsteuer sprechen möchte. Und zwar gab es ja da auch immer den großen CDU-Wahlversprechen für die Gastronomie. Eben zu sagen, wir senken die Umsatzsteuer auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, ausschließlich Getränke, auf 7%.
Ja, das steht aber nun auch eben in diesem Steueränderungsgesetz drin, als Wahlversprechen. Wir könnten uns da einfach zurückerinnern an Corona-Zeiten. Genauso wird es wieder gemacht, drum eben auch Comeback, wenn wir das mal so sehen wollen. Wir haben dann eben wieder diese 7% für die Verpflegungsdienstleistungen. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob vor Ort gegessen wird oder ob das Essen mitgenommen wird. Was beibehalten wird, ja, das ist der 19%ige Steuersatz für Getränke. Und so gibt es natürlich doch immer wieder irgendwo enorme Bürokratie. Man muss selbstverständlich die Kasse wieder mal anpassen, sollte man jetzt gleich mal angehen. 1.1.26, das ist der Stichtag. Und so soll eben hier wieder mit diesen 7%, aber eben nicht bei den Getränken gearbeitet werden. Und übrigens hat man eins nicht gemacht, und das finde ich immer besonders beschwerlich. Wir haben ja ermäßigte Steuersätze. Ermäßigte Steuersätze gibt es auch bei Getränken, aber nur bei ganz bestimmten. Und das ist nur bei Milch und das ist bei Leitungswasser der Fall. Ja, und bei Milch wieder die Einschränkung. Das gibt's wiederum nur für tierische Milch. Ja, und das sind Dinge im Steuerrecht. Wenn Sie sich das mal vorstellen, man muss ja genau aufpassen, was man in den Kaffee reinschüttet. Ist das dann insgesamt mit 75% Kuhmilchanteil ermäßigt zu besteuern oder bleibt's eben doch bei 19%? Ich glaube, da hätte man besser auch nochmal ansetzen können. Aber Aussage der Bundesregierung, zumindest aktuell, da wollen wir erstmal nicht Hand anlegen.
Auch spannend finde ich den Gedanken, inwiefern diese Steuersenkung letztendlich beim Verbraucher ankommt. Weil gedanklich könnte man jetzt davon ausgehen, dass um 12 Prozentpunkte jetzt die Speisen auch günstiger werden sollen. Aber ich glaube eher, dass die Unternehmer sich auch da sagen, das stecken wir lieber in gestiegene Personalkosten oder in andere Positionen dann rein. Und es ist eher auch für die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen zu beachten. Aber ich glaube nicht, dass der Endverbraucher jetzt tatsächlich dadurch sein Schnitzel geringfügig günstiger erhält.
Ja, gute Idee, Kevin, aber ich glaub's auch nicht.
Ein weiteres spannendes Thema, was wir im Steueränderungsgesetz 2025 gefunden haben, ist ja auch zum Beispiel die elektronische Bescheidbekanntgabe, die da jetzt auch nochmal manifestiert wird für den 22a AO.
Ja, hier wird ja einiges gemacht. Die Finanzverwaltung möchte eben diesen digitalen Abruf voranbringen. Übrigens ein ganz spannendes Thema, auch was sich da im Moment alles so abspielt. Da möchte man auch gesetzlich natürlich vorbereitet sein und so in allen Bereichen, auch zum Beispiel in der Umsatzsteuer, einen elektronischen Bescheid bereitstellen können. Wir wollen weg von Papier und das möchte vor allen Dingen die Finanzverwaltung haben. Also da wird auch einiges passieren. Hier werden die Vorbereitungen gesetzt, um das eben allgemein über die Bühne bringen zu können.
Auch etwas, was einen großen Stellenwert bekommen hat in diesem Steueränderungsgesetz 2025, ist ja auch die Gemeinnützigkeit oder die Vereine im Generellen.
Ja, die Vereine im Generellen sind ja immer ein Thema. Und da hat man ja auch vorgearbeitet. Es gab sogar schon mal die vorbereiteten Gesetzesentwürfe. Aber dann kam es eben nicht mehr dazu, dass die verabschiedet worden sind. Man hat alles nochmal aufgerollt. Ja, das sieht man ganz deutlich. Mit keinen eigentlich ganz großartigen Varianten. Die Anwendbarkeit wurde aber in die Zukunft gelegt. Nicht wie erstmal beabsichtigt 2025 und auch nicht 2026. Im Moment wurde alles sogar auf 2027 gelegt. Offensichtlich, weil die Umsetzung doch in einigen Bereichen noch etwas abgewartet werden sollte.
Und wie schaut es beispielsweise aus, wenn ich jetzt über Freigrenzen für wirtschaftliche Zweckbetriebe oder Ähnliches denke? Ich glaube, da haben die doch auch einiges überlegt.
Ja, die haben die Freigrenzen wirklich erhöht und zwar eben zum Teil eben für die Steuerbelastung an sich. Vereine zahlen ja Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, aber eben dann doch nicht, wenn die wirtschaftlichen Betriebe hier im Augenblick bei 45.000 Euro Einnahmen liegen. Und das wird dann doch erhöht auf 50.000. Also ein klein wenig mehr, wenn wir auch noch warten müssen auf das Jahr 2027. Und so wird eben, wenn die Grenze eingehalten wird, heute und dann keine Steuer veranlasst. Das ist immer eine schöne, gute Sache für den Verein, auch wenn er mal Festlichkeiten hat, doch irgendwo aus der Steuer rauszubleiben.
Und wenn wir bei Beträgen sind, ist es ja auch so, dass die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale ja auch erhöht worden ist entsprechend.
Ja, da freuen sich natürlich die Ehrenamtstätigen. Das ist ja auch wichtig, also finde ich absolut wichtig, dass man sich im Verein engagiert, dass man da Möglichkeiten hat und doch vielleicht eine kleine Entschädigung bekommen kann. Man nennt es ja auch gerne Aufwandsentschädigung. Und da haben wir im Augenblick eben 3.000 Euro für den Übungsleiter. Für das blanke Ehrenamt wären es im Moment nur 840 Euro. Und auch da geht's nach oben, aber Vorsicht, erst 2027 die neuen Beträge. 3.300 Euro für den Übungsleiter und 960 Euro für das berühmte Ehrenamt.
Dann ist es ja auch so, dass wir auch über die Gemeinnützigkeit in dem Zusammenhang sprechen wollen. Und da wurde jetzt zum Beispiel der E-Sport als gemeinnützig anerkannt. Also man möchte auch an die Jugend fördern und appellieren und zeitgemäßer werden und auch sagen, auch E-Sport kann gemeinnützig sein.
Ja, das hat man nun mit aufgenommen in den Katalog. Man sieht spätestens jetzt, wie modern die Finanzverwaltung wird. Wobei ich mir E-Sport eigentlich immer gar nicht so gut vorstellen kann. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen. Aber die Jugend vor allen Dingen ist da ganz begeistert, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und so könnte man jetzt einen gemeinnützigen Verein gründen und schon mal diese neue Gemeinnützigkeit E-Sport aufnehmen. Man wäre begünstigt, was die Mitgliedsbeiträge und auch die Spenden angehen würde.
Ja, es ist auch tatsächlich so, dass der E-Sport tatsächlich auch Zusammenhang fördern kann oder Zusammenhalt vielmehr, weil man spielt ja gemeinsam. Und
ja,
zwar auch gemeinsam gerne vor Ort. Also es geht gar nicht darum, dass jeder alleine in seinem Kämmerchen sitzt, was viele auch natürlich machen, weil man viel leichter vernetzt ist. Aber es viele auch Veranstaltungen, Treffen gibt, wo man dann wirklich junge Menschen zusammenholt, man sich auch das erste Mal physisch begegnet und sieht und damit auch Gemeinschaft fördern kann. Und damit eben auch soziale Kontakte fördern kann in einer immer digitaleren Welt. Vielleicht ist das auch mit ein Anreiz, warum man darüber nachgedacht hat, den E-Sport eben da auch zu fördern.
Na gut, wenn das auch eine Rolle spielt, dann bin ich ja beruhigt. Dann bin ich ja wieder dafür, dass man auch diese Gemeinnützigkeit fördert, auch wenn es im E-Bereich stattfindet. Dann habe ich ja ein gutes Gefühl dabei.
Und weil wir ja weiter über gute Absichten sprechen, tut sich ja auch ein bisschen was hinsichtlich Photovoltaikanlagen in dem Zusammenhang, wenn ich über die Betätigung bei einem gemeinnützigen Organisation spreche.
Ja, Photovoltaikanlagen sind ja ein Thema, da wird man sich in den nächsten Jahren immer und immer wieder unterhalten müssen. Das ist einfach so. Und bei den Vereinen gab es tatsächlich Probleme mit der Gemeinnützigkeit, wenn steuerpflichtige Photovoltaikanlagen betrieben worden sind. Das wollte der Gesetzgeber eben einfach nicht mehr haben. Der Verein soll PV-Anlagen betreiben können, ohne Rücksicht auf Gemeinnützigkeit. Selbstverständlich müsste aber auch der Verein dann in den bestehenden Grenzen die Versteuerung natürlich überlegen.
Und auch eine Vereinfachung meines Erachtens nach, die man sich überlegt hat, ist bei den Vereinen, wie es mit der Sphärenzuordnung aussieht, wenn tatsächlich diese Körperschaften Einnahmen nur bis 50.000 Euro haben. Dass wir tatsächlich wir verzichten oder die Finanzverwaltung verzichtet auf die Sphärenzuordnung an
der Stelle. Ja, das ist ja äußerst kompliziert. Ich meine, das muss man ja eben einfach sehen, diese Besonderheit, dass ich in vier unterschiedliche Bereiche unterteilen muss, in den ideellen Bereich, in die Vermögensverwaltung, in den Zweckbetrieb und in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und genau das kann man sich nun sparen, wenn aber, und das ist wieder wichtig, 50.000 Euro nicht überschritten sind. Mit diesen 50.000 meint man aber dieses Mal die Einnahmen aus den, ich sag mal, begünstigten Bereichen, also sprich vor allen Dingen aus dem ideellen Bereich. Da müssen diese 50.000 eingehalten werden. Und so ab 2027 kann sich der Verein freuen. Er muss eben diese Aufteilerei mit den vier Bereichen sich gar nicht mehr antun.
Spannend, darüber habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben an der Hochschule. Und jetzt ist sie total hinfällig. Ist auch schon viele Jahre alt mittlerweile, aber über die Sphärenzuordnung habe ich tatsächlich meine Abschlussarbeit geschrieben und Gemeinnützigkeit im Steuerrecht.
Aber das ist schon schlimm, was man alles dann später als hinfällig hinnehmen muss. Man hat so drauf gelernt und dann ist ja, es weg.
Ist es weg. Ist es weg. Ist jetzt hinfällig. Ist aber auch 10 Jahre her. Also genau. Auch egal.
Wird ja auch Zeit.
Was auch immer den Blick so in die Zukunft gibt. Und das wäre so der nächste Punkt, was so Richtung Investitionsanreize und vielleicht auch Abschreibungen gibt. So ist ja auch nochmal das Thema der degressiven Abschreibung. Ja, auch nochmal ein Thema, dass wir eben bis 2028 bewegliche Wirtschaftsgüter bis zu 30% abschreiben können. Das ist ja auch immer noch ein Thema. Aber es gibt ja auch die Sonderabschreibung 7b ESTG.
Ja, die Sonderabschreibung 7b, die haben wir schon eine Weile. Die wurde auch kürzlich wieder ausgeweitet. Aber was man natürlich nicht wollte, man wollte nicht große Beihilfen abschöpfen können. Und so hat man im Steueränderungsgesetz unter anderem auch mit aufgenommen, dass man nur die De Minimis-Beihilfen bekommen kann. Also sprich nur 300.000 Euro in 3 Jahren Steuererstattung. Ja, wenn Sie da klarkommen, ist es kein Problem. Ansonsten müssen diese Beihilfen, das wird als Beihilfe eingestuft, ansonsten müssen diese Beihilfen gedeckelt werden. Mehr gibt es eben nicht. 3 Jahre, 300.000 Euro, das muss einfach ausreichend sein.
Sehr schön. Ja, das war wirklich schon eine große Liste an Comebacks. Und ich glaube, unsere Hörer haben jetzt auch oft gehört, wie wir sagen, ja, mal wieder oder jetzt erneut. Also vielleicht haben Sie es auch schon gemerkt oder haben sich mit dem Thema schon befasst und merken jetzt eben auch, dass wir wirklich in einer Comeback-Era sind.
Ja, alles Comeback und never come back. So muss man das vielleicht dann auch abschließen. Wir freuen uns natürlich, dass es neue Änderungen gibt. Und ich darf es nochmal betonen, wir können uns jetzt schon darauf einstellen, schon mal die Vorbereitungen vornehmen. Es wird hier im Prinzip nicht mehr viel geändert werden.
Und ein Comeback, was es auch geben wird, ist uns in 14 Tagen bei der nächsten Episode. Und in dem Zusammenhang bedanke ich mich bei dir, Anita, dass wir so locker aufschlussreich nochmal aufarbeiten können, was uns in der Zukunft jetzt eben hervorsteht. Und bedanke mich bei dir dafür.
Ja, Comeback. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.